Amen. Und heute Morgen haben wir einen schönen Text vor uns. Ich freue mich, dass wir wieder in Markus Evangelium sind. Und ich habe durch diesen Text gearbeitet ein bisschen und habe mich vorbereitet. Und dann habe ich auch gedacht, manchmal ist es schwer, uns im Leben eine Person richtig einzuschätzen. Es passiert einfach. Wir sind begrenzt als Menschen. Wir können nicht alles wissen, was möglich ist zu wissen. Manchmal auch sehen wir Infos oder bekommen wir Infos und wir passen nicht richtig auf. Ich erinnere mich, als ich jung war, nach meiner Zeit beim Moody Bible Institute, dass ich auch eine Arbeit gebraucht habe. Wir brauchen alle Arbeit, nicht wahr? Und dann haben wir nicht so eine einfache Zeit gehabt, um Arbeit zu finden, weil ich auch von Moody Bible Institute absolviert bin. Dann war es nicht so einfach, eine Position in einer Gemeinde zu finden. Dann habe ich einen Mann, einen christlichen Mann, einen Bruder im Glauben gefunden. Und er hat eine kleine Firma, wo er gebrauchtes Möbel verkauft. Sofas und Stühle und Schreibtische. Und dann habe ich eine Gelegenheit, mit ihm zu arbeiten. Dann habe ich gedacht, super, dann ich habe eine gute Arbeitsstelle gefunden. Aber durch Zeit haben wir herausgefunden, dass diese Arbeitsstelle nicht besonders gut war, nicht so wunderbar, als wir gedacht haben. Und dann leidet man ein bisschen, nicht wahr? Weil dann denke ich, 6 Monate nach, denke ich, oh, hätte ich solche Infos bekommen am Anfang. Wenn wir bei vielleicht einem Arbeitgeber sind, wo wir denken, das kann ich nicht erdulden, ich muss das Leben verändern. Und das passiert auch manchmal, wenn wir eine Person kennenlernen, aber es muss nicht immer negativ sein. Manchmal können wir eine Person kennenlernen und später denken wir, oh, ich habe nicht gedacht, dass diese Person so wunderbar ist. Und dann vielleicht haben wir auch eine Gelegenheit in der Zukunft, eine wichtige Frage zu stellen. Willst du mich heiraten? Wenn wir entdecken, dass diese Person so wunderbar ist. Es kann zum Nachteil dienen, es kann auch zum Vorteil dienen, würde ich sagen. Und wenn wir über Arbeitgeber reden oder über Freundschaft reden, dann ist es kein Problem, vielleicht ein kleines Problem, aber das Problem ist nicht besonders groß, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, wenn wir Fehler machen, dann müssen wir einfach das Leben verändern. Aber wenn es um Jesus geht, wenn es um Gott geht, wenn wir Gott kennenlernen, dann haben wir keine Gelegenheit, um eine falsche Entscheidung zu treffen. Das ist, was wir hier an dieser Stelle sehen werden heute in Markus 3, ab Vers 20. Wir werden zwei Gruppen von Personen sehen, die Jesus kennengelernt haben, aber zu diesem Punkt in seinem Dienst haben sie die falsche Entscheidung getroffen. Sie haben Jesus falsch eingeschätzt. Sie haben das falsch gemacht. Sie haben falsche Vorstellungen, falsche Ideen. Und die waren sehr gefährlich. Und heute möchten wir lernen von diesem Text Jesus tatsächlich. Wir möchten Jesus kennenlernen. Wir möchten sehen die Fehler, die sie gemacht haben. Und wir möchten lernen, damit wir auch nicht das Gleiche machen. Damit wir auch Jesus richtig kennenlernen. Damit wir Jesus richtig einschätzen und eine gute, gesunde Beziehung mit ihm aufbauen. In diesem Text heute von Markus 3, 20 bis 27, meine ich, werden wir zwei Eigenschaften Jesu sehen, die uns helfen, um kennenzulernen, wer Jesus ist und auch wie er in unserem Leben wirkt. Heute in diesem Text werden wir zwei Eigenschaften Jesu sehen, die uns helfen, um kennenzulernen, wer Jesus ist und wie er in unserem Leben wirkt. Wir haben schon Jesus kennengelernt durch Markus Evangelium. Jeden Sonntag, wo wir die Gelegenheit haben, eine Bibelstelle von Markus zu predigen, dann haben wir eine Gelegenheit, Jesus kennenzulernen. Und wir sollen nicht diese Eigenschaften sehen und denken, ah super, die Eigenschaften Jesu, die wir heute lernen, die sind einfach Theorie. Super, dass wir Jesus ein bisschen mehr kennenlernen könnten, aber dann können wir auch, wir sollen nicht daran denken, dass wir diese Theorie nehmen können und einfach irgendwo stecken Und am Montagmorgen, dann fangen wir wieder an mit der Arbeit und dann sind wir beschäftigt. Und diese Eigenschaften Jesu, wir sollen nicht daran denken, dass diese Eigenschaften nichts zu tun mit dem Leben haben. Tatsächlich, wenn wir verstehen, diese zwei Eigenschaften, dann sollen wir und müssen wir tatsächlich das Leben verändern. Morgen soll anders aussehen, wenn wir Jesus in dieser Weise kennenlernen. Wir sollen Jesus besser kennenlernen und durch Glauben sehen, wie wir uns in seinem Ebenbild verwandeln könnten. Lasst mich den Text vorlesen, Markus 3, ab Vers 20. Letztes Wochenende habe ich auch gesagt, dass es schön wäre, eine Bibel mitzubringen hier bei der Eckstein-Gemeinde. Ich meine nicht, dass es falsch ist, die Bibel durch das Handy zu lesen, aber ich finde es immer schön, wenn wir die Bibel einfach aufschlagen könnten. Es ist eine Art von Musik, auch die Blättern zu hören, als wir alle als eine Gemeinde durch die Bibel blättern. Und jetzt lese ich Markus 3, 20 bis 27 vor. Und sie traten in das Haus, und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen könnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er zu sich und sprach in Gleichnisse zu ihnen, wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entfeit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seine Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Wir verstehen auch vom Markus-Evangelium, was wir schon gesehen haben durch Kapitel 1 und 2 und auch in Kapitel 3, dass Jesus viele Wunder getan hat. Wir haben auch gesehen, dass Jesus viel gelehrt hat. Er hat gepredigt, er hat das Wort verkündigt, er hat das Evangelium verkündigt. Und als Jesus mehr und mehr bekannt worden war, haben wir auch gesehen, dass der Widerstand gegen Jesus gewachsen ist auch. Am Anfang war es ziemlich leicht, aber durch Markus-Evangelium sehen wir, dass die Schriftgelehrten, einige haben gehört, einige von den Volksmengen haben das Evangelium gehört und sie haben tatsächlich geglaubt. Und einige, besonders die Schriftgelehrten, haben gehört, was Jesus gelehrt hat. Und sie haben gesagt, nein, wir werden ihm nicht folgen. Und tatsächlich, wir werden ihn umbringen. Und sie haben versucht, auch einen Plan zu machen, wie können sie Jesus umbringen. Und zu diesem Punkt in der Geschichte sehen wir, dass der Widerstand ziemlich groß geworden ist. Aber wir haben auch gesehen, als Jesus gepredigt hat, dass viele Jesus sehen möchten. Wir haben viele Volksmengen gesehen. Wir haben auch in Markus gesehen, dass in Markus 3, dass Jesus gepredigt hat mit den Jüngern. Und die Menge war so groß, diese Gruppe von Menschen, die Jesus zuhören wollten, war so groß, dass er auch gesagt hat, hey, lasst uns ein Boot vorbereiten, falls wir keinen Platz haben, hier zu predigen. Dann kann ich mindestens vom Boot predigen und dann werde ich nicht von dieser Menge umgebracht werden. So viel war los im Dienst Jesu zu diesem Punkt. Und wir sind nur in Markus 3. Und in Vers 20 sehen wir, dass sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen. Was für ein Haus war es? Wir sind uns nicht sicher, gehe davon aus, aber durch das Studium, dass das Haus nicht zu Jesus gehört. Wir reden nicht über Bethlehem oder Nazareth, wo Jesus geboren ist. Höchstwahrscheinlich sind sie zurückzukommen zu dem Haus von Petrus, wo er andere Dienste gemacht hat, wo er gepredigt hat. Und sie sind zurückgekommen, Jesus und die Jünger. Er war unterwegs, er war beschäftigt am Dienen und jetzt kommen sie zurück zu diesem Haus. Aber gleichzeitig sehen wir, dass eine große Volksmenge zusammenkommt. Und das, wie ich gesagt habe, in Markus 3 haben wir das gesehen, auch in Markus 1 lesen wir in 33, die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Oder auch in Markus 1, Vers 37, Petrus hat gesagt, jedermann sucht dich. Oder auch in Markus 1, 45 lesen wir, er aber ging auf, fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen könnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Viele haben versucht, Jesus anzuschauen und Jesus zu hören. Und was ist auch passiert in diesem Moment zu Hause, als sie bei Petrus waren? Sie haben gedient und gedient und gedient. So viel waren da. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die krank waren, mochten mit Jesus treffen, um geheilt zu werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass in dieser Zeit, wenn wir die Bibel verstehen, dass viele auch, die unter Dämonen gelitten haben, zu Jesus gekommen sind, um Heilung zu finden. Und in diesem Moment hat er das Wort gepredigt, ich gehe davon aus, sagt nicht in dem Text, aber überall sehen wir, dass Jesus mit Vollmacht gelehrt hat. Und ich gehe davon aus, dass er hier auch gelehrt hat. Und er war so beschäftigt am Dienen, dass sie keine Zeit gehabt haben, um zu essen. Es ist vielleicht erstaunlich, wenn ich das sage, weil ich rede über Essen immer, nicht wahr? Wir haben Snacks nach dem Gottesdienst hier bei der Eckstein-Gemeinde. Ich rede immer über Fleisch und Rindfleisch besonders. Ich bin ständig am Essen, glaube ich. Aber jetzt sehen wir hier von Jesus, dass er so eine Zeit gehabt hat, wo er so beschäftigt im Dienst war, dass er keine Pause gehabt hat, um zu essen. Keine Pause hat er gehabt. Es war unmöglich. Und wir sollen nicht zu schnell sein, zu sagen, dass alle Diener Jesus nicht essen sollen. Wir sollen nicht hier lesen, dass Jesus so beschäftigt war am Dienen, dass wir alle sagen, ja, hier ist, wie wir den Text anwenden. Es ist nur nötig, dass wir, um Gott zu verherrlichen, dass wir aufhören zu essen. Wir sollen so beschäftigt sein am Sonntagmorgen, dass wir nicht frühstücken und auch nach dem Gottesdienst sollen wir nicht essen, wenn wir Jesus ähnlich sein möchten. Das stimmt auch nicht. Wir haben gesehen, auch hier in Markus Evangelium, dass Jesus Zeit genommen hat, um zu essen, nicht wahr? Erinnert ihr euch Levi? Wir haben in Markus 2 gesehen, dass nach der Umkehrung Levi, dass Jesus auch mit ihm gegessen hat. In Markus 2, Vers 15, lesen wir, und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zum Tisch setzen, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern, was ist das Wort im Text? Aß. Sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Es gab Zeiten für Jesus, wo er gegessen hat, wo er getrunken hat. Es war kein Problem. Etwas zu sich zu nehmen. Und wenn wir lesen hier in Markus 3, dass er keine Pause gehabt hat, dann sollen wir auch erkennen, manchmal im Leben wird es so sein, dass wir so beschäftigt sind am Dienen, dass wir vielleicht auch sagen, kein Problem, ich werde nichts essen in diesem Moment. Aber das bedeutet nicht, dass wir aufhören zu essen oder immer leiden müssen. Es gibt Phasen, wo wir beschäftigt sind, es gibt Phasen, wo wir nicht so beschäftigt sind. Aber was interessant ist hier im Text, ist Vers 21. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und als die, welche um ihn waren, das bedeutet seine Familie, höchstwahrscheinlich. Vielleicht auch einen Kreis von Freunden. Aber hauptsächlich seine Familie. Sie haben gehört, dass er so beschäftigt war am Dienen, dass er nicht gegessen hat, dass er voll im Dienst war. Und zu diesem Punkt haben sie auch gesagt, es ist nicht normal, was Jesus macht momentan. Er ist verrückt. Er ist wahnsinnig. Er denkt nicht klar. Und sie haben eine Lösung, weil sie Jesus gesehen haben, mindestens gehört haben, was Jesus getan hat. Und in diesem Moment haben sie gesagt, wir haben eine Lösung. Der Jesus, er ist verrückt. Er ist nicht mehr in dieser Welt. Und wir müssen ihn retten. Wir haben eine Idee. Hier ist, was wir machen werden. Hier ist, wie wir Jesus helfen können. Wir sollen auch zu ihm gehen und dann werden wir ihn ergreifen. Das Wort, das wir hier im Text haben, bedeutet auch festzunehmen, wie die Polizei auch machen. Sie haben eine Idee gehabt, um Jesus zu lösen. Sie werden Jesus finden, sie werden zu ihm gehen, sie werden ihn nehmen und vielleicht auch hochheben und einfach wegnehmen von diesem Dienst, weil er nicht besonders klar denkt in diesem Moment. So haben sie die Familienmitglieder von Jesus eingeschätzt. Haben sie Jesus richtig eingeschätzt in diesem Moment? Haben sie richtig verstanden, wer Jesus ist und was er macht? Nein, sie haben das falsch gemacht. Sie haben gedacht, dass Jesus verrückt war, aber er war in diesem Moment nicht verrückt. Er hat ganz klar gedacht, er hat eine Mission, er hat einen Auftrag von Gott und er war voll im Dienst, voll hingegeben, um Gott zu verherrlichen. Aber anderen, die ihm rumherum waren, haben gedacht, ja, er spinnt. Etwas ist nicht richtig mit ihm. Und manchmal wird es auch bei uns passieren, nicht wahr? Passieren, nicht wahr? Wir werden uns hingeben, um Gott zu dienen, um Gott zu verherrlichen. Und anderen werden uns anschauen und sagen, hey, der Nick, etwas ist falsch mit ihm. Er denkt nicht so klar, nicht mehr. Es kann sein, dass ihr auch Gelegenheiten habt, um zu dienen, ein bisschen früher zur Gemeinde zu kommen. Und einige Nachbarn können auch sagen, Mitgliedschaftskurs um 9 Uhr am Sonntagmorgen? Wer steht so früh auf? Und das ist so schwer nach dem Samstagabend, wenn wir spät wach bleiben und auch für die in der Welt, die viel Partys haben am Samstagabend, wie gestern in Seefeld, gestern Abend in der Nähe von uns. Wir haben Musik gehört bis zum Mitternacht mindestens und dann bin ich eingeschlafen. Es kann sein, dass die Party ein bisschen länger gedauert hat. Und dann einige sagen, Sonntagmorgen so früh, um die Gemeinde zu besuchen. Und jeden Sonntag? Und dann es gibt einige auch, die sagen, nicht nur am Sonntagmorgen, aber auch Donnerstag um 15.30 Uhr bei Bartholomäus, also 17.30 Uhr bei Bartholomäus. Ihr seid da auch? So viel Zeit für die Gemeinde? Ihr seid verrückt. Dann versuchen wir auch, über das Evangelium zu reden, nicht wahr? Was für viele, ich verstehe, nicht besonders einfach ist. Und wir versuchen auch, das Evangelium zu verkündigen. Wir versuchen, das Evangelium weiterzugeben, um Menschen zu erretten. Nicht, dass wir Menschen erretten, aber dass Gott durch die Kraft des Evangeliums Menschen rettet. Und einige sagen, hör auf damit. Warum? Es ist schön, dass du glaubst. Sehr schön. Aber warum versuchst du auch, anderen Menschen in diesem Glauben mit reinzuziehen? Hör auf damit. Ihr seid verrückt. Aber wir können auch wissen, dass wenn wir Jesus richtig einschätzen, dass wir einen anderen Maßstab haben. Punkt 1 oder diese erste Eigenschaft von Jesus, die wir heute sehen, um ihn kennenzulernen und zu verstehen, wer er ist und wie er in unserem Leben wirkt. Jesus ist der Maßstab der Vernunft. Jesus ist der Maßstab der Vernunft. Und wenn wir Gott verherrlichen möchten, wie wir gesehen haben hier in der Eckstein-Gemeinde von Kolosser 3, wenn wir alles tun möchten, um Gott zu verherrlichen, dann müssen wir auch verstehen, dass Jesus selbst der Maßstab der Vernunft ist. Und wir müssen viele Entscheidungen treffen im Leben, nicht wahr? Wie viel Zeit werden wir mit der Gemeinde verbringen? Wann und wo und mit wem werden wir das Evangelium verkündigen? Wie können wir in der Gemeinde dienen? Wie viel Zeit werden wir verbringen, um zu dienen? Viele Entscheidungen müssen wir treffen.
Und wir möchten nicht denken, ja, wir haben die Fähigkeit in uns selbst, einfach eine gute Entscheidung zu treffen. Wir möchten auch nicht daran denken, wir haben einige Beispiele im Welt gesehen. Oder auch hier, wir können lesen, dass Jesus keine Pause gehabt hat, um zu essen. Und dann denken wir, jetzt werde ich auch so arbeiten. Ohne Pause, ohne Ende. Ich werde alles geben, mein Geld, mein Haus, mein Auto, was ich gerne nehmen würde. Nein, kein Spaß. Aber wir denken, wir werden einfach verrückt gehen, um Menschen zu erreichen. Aber Gott wird höchstwahrscheinlich auch sagen, ja, ihr seid verrückt. Weil Gott selbst und Jesus selbst der Maßstab der Vernunft ist. Und wir müssen Gott kennenlernen, wir müssen Jesus kennenlernen und verstehen, wie hat er das gemacht? Und warum hat er das gemacht? Und wie können wir Jesus ähnlich sein, um diese guten Entscheidungen zu treffen? Und ich verstehe auch, dass wir Weisheit von Gott brauchen. Es gibt viele gute Prinzipien, die wir in der Bibel haben. Wir verstehen, dass wir arbeiten sollen. Wir verstehen, dass wir dienen sollen. Wir verstehen auch, dass wir Familien haben. Und besonders für die, die Väter sind, dass wir eine Verantwortung haben, zu Hause zu leiten. Und wir denken, wie kriege ich das alles hin? Arbeit, Gemeinde, Familie, Gott, Musik, Dienen, Kinderstunde. Wie kann ich alles machen? Wir brauchen Hilfe von Gott und wir brauchen Weisheit von Gott. Aber hier ist der Punkt, nicht wahr? Die Familien oder die Familie von Jesus, diese Familienangehörige, haben Jesus gesehen und sie haben Jesus eingeschätzt. Und sie haben gesagt, nach unserer Meinung ist Jesus verrückt. Er ist von Sinnen, er spinnt. Aber die haben nicht die richtigen Prinzipien gehabt, um diese Entscheidung zu treffen. Und wir möchten nicht dem Muster folgen und sagen, ja, ich bin verrückt für den Herrn. Und Jesus sagt auch, du bist verrückt. Wir möchten einfach Jesus ähnlich sein. Und wenn wir Jesus ähnlich sein möchten, dann müssen wir zurück zu Jesus kommen, ihn kennenlernen und sehen, wie er gedient hat. Wie hat er diese Entscheidungen getroffen? Was für Prinzipien hat er uns gegeben, um diese Entscheidungen zu treffen? Und dann wollen wir Jesus ähnlich sein. Und einige werden sagen, super, ihr habt das gut gemacht. Und einige werden auch zu uns sagen, ihr seid verrückt. Aber das ist egal, weil wir Jesus ähnlich sein möchten und wir möchten ihm folgen. Wir möchten nicht sagen, aber wir möchten nicht, dass anderen zu uns sagen, dass wir einfach verrückt sind, weil wir tatsächlich verrückt sind. Wir möchten, dass wir Jesus ähnlich sind und Jesus widerspiegeln. Manchmal würde ich auch sagen, dass wir als Gläubigen die Anweisungen Jesu hören können. Und manchmal sagen wir, ja, er ist verrückt. Aber wir müssen auch aufpassen. Wir möchten nicht die Bibel lesen, Prinzipien sehen und dann sagen, ah ja, wir möchten nicht zu uns selbst sagen, diese Prinzipien anzuwenden ist ein bisschen zu weit. Das ist verrückt. Aber wenn Jesus oder Gott durch die Bibel uns Prinzipien gibt, Anweisungen gibt, dann müssen wir denen folgen. Und wir sollen nicht denken, oh, ja, das mache ich nicht, weil es einfach zu weit ist. Es ist verrückt. Wenn wir verstehen, was Gott von uns erwartet, dann sollen wir auch das tun. Warum sollen wir Jesus in dieser Weise folgen? Lasst uns Kolosser 1, Vers 15 kurz aufschlagen. Wir sind in Markus, wir können ein paar Bücher ins Neuen Testament aufschlagen. Kolosser 1 können wir aufschlagen ab Vers 15. Warum sollen wir Jesus in dieser Weise folgen? Weil er tatsächlich der Schöpfer ist. In Kolosser 1, Vers 15 lesen wir, dieser, das heißt Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus ist der Schöpfer. Ja, natürlich lesen wir 1. Mose 1 und verstehen wir, dass Gott alles geschaffen hat. Aber später im Neuen Testament, wenn wir Kolosser lesen, dann sehen wir auch, dass Jesus dabei war und dass alles durch Jesus geschaffen ist. Und wenn wir Sprüche 3,19 lesen, dann werden wir sehen, dass Gott alles in Weisheit, das heißt Jesus, alles in Weisheit geschaffen hat. In Sprüche 3,19, ich lese diese Bibelstelle vor, Sprüche 3,19-20, der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Flüten hervor und Tau fällten die Wolken Tau herab. Gott hat alles geschaffen durch Jesus in Weisheit. Und Jesus ist der Maßstab der Vernunft. Alles, was geschaffen ist. Und habt ihr ein bisschen Zeit genommen diesen Sommer, um einfach draußen anzuschauen, um zu sehen, was Gott geschaffen hat? Es ist erstaunlich, was Gott geschaffen hat. Man kann auch ganz einfach in den Garten gehen und wir sehen, wie die Pflanzen wachsen. Es ist erstaunlich, was wir haben im Garten. Nicht, dass der Garten bei uns besonders schön ist, aber die Blumen, die wir in unserem Garten dieses Jahr haben, haben wir nicht gepflanzt. Tatsächlich haben wir auch die Pflanzen dieses Jahr nicht gepflegt. Wir haben nichts gemacht im Garten, außer vielleicht versucht haben, Unkraut zu beherrschen, aber das Ziel haben wir nicht erreicht. Aber immer noch können wir durch den Garten gehen und dann sehen wir die Blumen. Wer hat die Blumen geschaffen? Unser großer Gott, nicht wahr? Wie die Kinder singen. Wir sehen alles, was Gott geschaffen hat, in Weisheit. Wir sehen auch, dass diese Blumen, die hier dieses Jahr sind, sie werden nicht da nächstes Jahr, nicht wahr? Sie werden nicht da sein. Die werden bald sterben. Wenn das Wetter endlich cool ist und wir etwas Warmes trinken dürfen wieder, heiße Schokolade, und wenn wir nicht schwitzen durch die Nacht, dann werden alle diese Pflanzen, die in meinem Garten sitzen momentan, sie werden alle aussterben. Und was werde ich im Frühling machen? Höchstwahrscheinlich nichts nächstes Jahr. Aber die Blumen werden immer noch da sein. Die Samen fallen zur Erde. Und nächstes Jahr werden wir ein bisschen mehr Regen haben. Und dann kommen auch viele Unkraut. Aber dann kommen die Blumen wieder. Es ist erstaunlich, was Gott gemacht hat. Und wir reden nur über Pflanzen. Und was Jesus auch gesagt hat, wenn wir die Pflanzen anschauen oder auch die Vögel anschauen und wir sehen, wie herrlich diese kleinen Sachen der Welt geschaffen sind, dann sollen wir auch an uns schauen und denken, Gott ist erstaunlich, was er in Weisheit geschaffen hat. Und dann kommen wir zurück zu diesem Punkt hier im Text in Markus 3. Wenn wir Jesus anschauen in der Bibel und wenn wir ihn kennenlernen, und wir sehen auch, dass seine Familie gedacht hat, dass er ein bisschen verrückt war. Dann sollen wir auch das Herz von uns bewahren. Dann sollen wir auch aufpassen, dass unsere eigenen Ideen nicht Jesus beurteilen. Und dass wir sagen, ja, er ist verrückt. Nein, das möchten wir nicht sagen. Wir möchten uns unterordnen und sagen, hey, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Schöpfer. Jesus ist Gott. Und er ist der Maßstab der Vernunft. Ich soll ihm einfach folgen. Das ist nicht alles, was wir im Text sehen heute. Die Schriftgelehrten gingen sogar weiter als die Verwandte, viel weiter. In Markus 3, wir können wieder Markus 3 aufschlagen. In Markus 3, Vers 22 lesen wir, und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat denn Beelzebul, und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Was für ein Satz. Was sie gesehen haben. Die Wunder, die Jesus getan hat. Sie haben gehört, was er gepredigt hat. Und sie schätzen Jesus in dieser Weise an. Sie kommen zu diesem Punkt, wo sie sagen, der Jesus. Wir haben gesehen, wir haben gehört. Wir haben Gott hier vor uns, der Messias. Und jetzt sagen wir, nein, er ist nicht der Herr. Er ist tatsächlich ein Diener Satans. Es ist erstaunlich, wie sie zu diesem Punkt gekommen sind. Und wir reden nicht über einfache Menschen. Wir sehen nicht hier im Text, dass einige vielleicht auf der Straße, die nicht so gelehrt waren, sie haben keinen Abschluss gehabt, die haben Jesus vielleicht ein bisschen gehört und sie haben Jesus falsch eingeschätzt. Das ist nicht, was wir sehen hier im Text. In Vers 22, die Schriftgelehrten, und wer waren die? Die Lehrer der Schrift, sie waren die, die die Bibel, das Alte Testament, fast auswendig gelernt haben. Sie sind die, die von vor allem den Messias erkennen sollen. Sie sind die, die auch verstehen sollen, dass Gott in dieser Weise zur Welt gekommen ist. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren. Und was war Jerusalem? Die Hauptstadt. Und hier haben wir Botschafter von der Hauptstadt. Es ist immer schön, über die Eckstein zu reden. Aber wir können auch sagen, hier in Berlin, es kann sein, dass Marco und Christian eines Tages eine Person hier in Berlin besuchen. Es kann sein, dass sie zum Haus gehen und vielleicht ist diese Person von der Eckstein-Gemeinde, Mitglied in der Eckstein-Gemeinde und diese Person sagt, oh, es ist so schön, zwei Botschafter zu haben. Aber es ist nur Marco und Christian. Oder ich kann auch vorbeikommen und alle werden fragen, ja, sagen, ja, es ist sehr schön, dass Nick hier ist. Aber wenn vielleicht Angela Merkel vorbeikommt und dich besucht zu Hause, dann wird ihr auch sagen, oh, das ist ganz besonders. Und das ist, was wir hier auch im Text haben. Diese Schriftgelehrten, die zu Jesus gegangen sind, waren nicht die Kleinste. Die waren nicht die Niedrigste. Die waren nicht die Unbekannten. Versteht ihr, was ich meine? Die waren Botschafter von der Hauptstadt. Und sie sind zu Jesus gekommen mit einer Botschaft von Jerusalem, von der Hauptstadt. Und was war diese Botschaft? Hey, Jesus, wir haben auch gesehen, was du gemacht hast, was du getan hast. Wir haben die Wunder gesehen, wir haben die Predigten gehört und wir sind zu dieser Entscheidung gekommen. Du bist ein Diener Satans. Sie haben Jesus total falsch eingeschätzt. Sie haben gesagt hier, er hat den Beelzebul. Wer ist Beelzebul? Wir sehen das Wort ein paar Mal in der Schrift. Und es bedeutet tatsächlich hier im Kontext höchstwahrscheinlich Herr des Hauses. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, dass diese Bedeutung unbedingt richtig ist. Aber wenn wir weiterlesen, was Jesus gesagt hat, dann sehen wir, ja, vielleicht Herr des Hauses ist die richtige Bedeutung des Namens Beelzebul. Aber was unbedingt klar ist, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Sie haben gesagt, dass Jesus diese Fähigkeit, Dämonen auszutreiben, gehabt hat, nur weil er ein Diener Satans war. Sie haben den Charakter Jesu angegriffen. Sie haben gesagt, dass er nicht rein ist, dass er dämonisch ist. Sie haben gesehen, was rein ist, und sie haben es als unrein genannt. Sie haben auch gesehen, was gut ist, und sie haben es als böse genannt. Total falsch war diese Entscheidung. Und dann haben wir hier ab Vers 23 eine Erklärung von Jesus. Wenn Jesus diese Botschaft gehört hat, von der Hauptstadt, wie hat er reagiert? Was für Wahrheit hat er weitergegeben? Da rief er zu sich und sprach in Gleichnisse zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und er lehrt eine ganz einfache Lektion, um zu sagen, dass die Schriftgelehrten total falsch waren. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wie funktioniert es? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Ganz klar, nicht wahr? Habt ihr alle Fußball angeschaut, Freitagabend? Bayern gegen Hoffenheim? Samstag, gestern, es gab viele Spiele, es gibt noch zwei Spiele heute, glaube ich. Bundesliga ist zurück. Und wir freuen uns sehr im Kalinehaus. Aber wenn wir ein Fußball spielen, und ich habe nie Profifußball gespielt, wir können mit Marco danach reden, aber ich habe nie Profifußball gespielt, aber ich gehe davon aus, wenn die Stürmer des Teams spielen und kämpfen gegen den Abwehr oder die Abwehr, ich glaube nicht, dass diese Mannschaft gewinnen wird, nicht wahr? Normalerweise, wenn ich Bayern anschaue, dann spielt das die ganze Mannschaft gegen die andere Mannschaft. Und das macht es so Spaß. Das ist so schön, nicht wahr? So ein Spiel zu sehen, wo die Mannschaft tatsächlich zusammenarbeitet. Aber wenn die Mannschaft gegen sich selbst kämpft, dann werden sie gewinnen? Überhaupt nicht. Und das ist die gleiche Frage, die Jesus gestellt hat. Wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Ganz einfache Prinzipien vom Leben, die wir auch gut kennen. Wenn wir als Eltern, als Vater und Mutter gegeneinander kämpfen, werden das Haus bestehen. Werden wir ein gutes Leben zu Hause haben mit den Kindern? Wenn wir als Mutter und Vater ständig gegeneinander kämpfen, dann sagt der Herr ganz klar und deutlich hier, das Haus kann nicht bestehen. Vers 26, und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Jesus hat einfach gesagt hier, zu den Schriftgelehrten, die gesagt haben, Jesus treibt die Dämonen aus, weil er ein Diener Satans ist. Er macht diese Wunden, weil er die Kraft oder die Macht Satans hat. Und Jesus hat gesagt, unmöglich. Es kann nicht in dieser Weise funktionieren. Unmöglich. Es ist unmöglich, dass Satan den Satan austreibt. Es funktioniert nicht in dieser Weise. Dann können wir die Frage stellen, wie funktioniert es denn? Und das ist, was Jesus uns gelehrt hat, hier im Text. In Markus 3, Vers 27. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Und wir sollen nicht falsch verstehen. Jesus hat nicht gesagt, dass wir rauben sollen. Das ist nicht die Geschichte, ganz klar und deutlich, nicht wahr? Jesus hat einfach gesagt, hier ist, wie das Leben funktioniert. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Und wenn wir über Satan reden oder über auch diese Wunder, die Jesus getan hat, dann sehen wir auch, dass er eine übernatürliche Macht gehabt hat. Er hat Macht, das haben wir gesehen im Markus-Evangelium. Er hat die Vollmacht, er hat die Kraft, er hat die Macht, Dämonen auszutreiben. Die Schriftgelehrten haben gesagt, Satan hat das ermöglicht. Und Jesus sagt, nein, es funktioniert nicht in dieser Weise. Wenn wir gegen Satan kämpfen müssen, dann brauchen wir eine Kraft, eine Macht, die größer ist als die Macht Satans, um Satan auszutreiben. Es funktioniert nur in dieser Weise. Es ist unmöglich, wenn wir sogar, falls wir die gleiche Macht Satan haben. Jesus hat gesagt, es ist unmöglich, in diesem Kampf zu gewinnen. Nur wenn wir eine Macht haben, die größer ist als die Macht Satans, können wir diesen Kampf gewinnen. Und das ist genau, was wir sehen. Satan hat eine Macht. Er ist nicht machtlos, würde ich sagen. Erinnert ihr euch 1. Petrus 5,8? Petrus hat geschrieben für uns in 1. Petrus 5,8. Ihr könnt einfach die Adresse aufschreiben. Ich lese vor. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Wir sollen aufpassen. Und wer waren die Empfänger des Briefes von 1. Petrus? Gläubigen oder Ungläubigen? Gläubigen. Und Petrus hat auch geschrieben, sei nüchtern und wach, weil der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Satan hat eine Macht. Er hat die Fähigkeit, können wir sagen, einen Einfluss zu haben auf das Leben. Und wir sollen aufpassen. Er hat eine Macht. Aber Jesus hat gesagt, wenn er mit den Schriftgelehrten gesprochen hat, er hat gesagt, ja, Satan hat eine Macht. Aber die Macht, die ich habe, ist viel größer als die Macht, die Satan hat. Es gibt so viel, die wir sagen können. Ich möchte nicht so viel über Satan reden. In Markus 5 werden wir auch eine schöne Geschichte sehen und dann können wir auch ein bisschen mehr über das Thema reden. Satan hat eine Macht und auch Paulus hat geschrieben in Epheser 6, Abvers 10, dass wir einen echten Feind haben. In Epheser 6, 10 lesen wir, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn, in Vers 12, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir haben einen Kampf hier auf der Erde. Und manchmal denken wir, dass der Wecker der Feind ist. Oder manchmal denken wir, dass ein bisschen Gewicht der Feind ist. Paulus hat geschrieben, Gott hat für uns geschrieben, nein. Der Wecker, ein paar Kilos, die zu viel sind, Müdigkeit, die sind nicht tatsächlich der Feind. Der Feind, den wir tatsächlich haben, ist Satan und seine Mächte. Und dieser Kampf, den wir haben, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften. In diesem geistlichen Bereich haben wir einen Kampf zu kämpfen. Und wir verstehen auch in der Zukunft, dass Jesus uns helfen wird. Wir können Matthäus 24 einmal lesen, ab Vers 21. Wir werden sehen, dass Jesus einen Plan hat, auch in der Zukunft gegen Satan zu kämpfen. Und wir verstehen auch, dass in der Zukunft, dass Jesus gewinnt. Aber auch heute verstehen wir, dass Jesus kämpft gegen Ungläubigen. In 2. Korinther 4, 3. Ich habe gerade gesagt von 1. Petrus 5, dass Satan kämpft gegen Gläubigen. Er kämpft auch gegen den Ungläubigen, um sie zu behalten, sozusagen. In 2. Korinther 4, Vers 3, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Satan hat eine Macht. Er kämpft gegen Gläubigen. Er kämpft gegen Ungläubigen. Aber wir kommen zurück zu Markus 3. Was haben wir hier gesehen? Jesus hat die Macht, Dämonen auszutreiben. Wenn er redet, dann müssen die Dämonen gehorchen, weil Jesus viel größer als Satan ist. Und hier ist der zweite Punkt der Predigt heute Morgen. Wenn wir Jesus richtig kennenlernen möchten, dann sollen wir auch sehen, dass er der Maßstab der Macht ist. Jesus ist der Maßstab der Macht. Von einerseits ist er, Jesus, der Maßstab der Vernunft. Und wenn es um Weisheit geht oder was verrückt ist und nicht verrückt ist, dann sagen wir, Jesus ist der Maßstab. Wir müssen zu Jesus schauen. Wir müssen Jesus kennenlernen. Und hier auch, wenn wir über Macht reden, dann sollen wir auch sagen, Jesus ist der Maßstab der Macht. Er ist der, der stark genug ist, in das Haus des Starken hineinzugehen und ihn zu binden, dann kann er, der Jesus, das Haus berauben. Satan hat eine Macht heute und er hält viele, oder wenn wir auch 2. Korinther 4, 3, er blendet viele, damit sie nicht die Herrlichkeit Gottes durch das Evangelium sehen können. Und Jesus kämpft gegen Satan mit seiner Kraft. Aber Jesus ist nicht hier heute, nicht wahr? Er ist im Himmel, laut Kolosser 3. Er sitzt zu Rechten Gottes. Und Jesus ist nicht momentan hier auf der Erde. Dann wie können wir, oder wie kann Jesus seine Macht nutzen, um gegen Satan zu kämpfen? Er kann, Jesus, seine Macht nutzen durch uns als seine Gemeinde, indem wir die Wahrheit Jesus verkündigen, indem wir das Evangelium verkündigen, indem wir dienen. Und nicht mit einer Macht oder einer Kraft, die von uns kommt. Das wäre nicht besonders hilfreich. Dann werden wir so eine Illustration haben, nicht von Jesus, wo er gesagt hat, dass einer, der die stärker ist, muss den Stärken binden. Wir werden so eine Geschichte haben, wenn ich sage, oh, ich kann das selbst machen. Dann werden wir so eine Geschichte haben, wo eine Person in das Haus des Stärken gegangen ist und dieser arme Kerl, er war auch gebunden und er hat verloren und er kommt nicht raus. Das ist so eine Geschichte, wenn ich in meiner Kraft versuche, etwas Geistliches zu erschaffen oder zu erledigen. Aber Jesus selbst ist der Macht, die wir brauchen. Und wenn wir das Evangelium weitergeben, dann wissen wir, dass wir eine Macht haben, die wir nicht in uns selbst haben können. Laut Kolosser 3, Vers 13, ab Vers 13, könnt ihr Kolosser 2 aufschlagen? Kolosser 2, 13 bis 15. In Kolosser 3, 2, 13 bis 15 sehen wir, dass Jesus schon gewonnen hat und dass wir jetzt seine Macht nutzen können im Dienst, wenn wir einfach weitergeben diese Wahrheit. Wenn wir diese Wahrheit weitergeben, Kolosser 2, 13, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und, Vers 14, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgeluscht, die durch Satzungen und entgegenstand, und hat die aus dem Weg geschaffen, indem er sie ans Kreuz heftete. Vers 15, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Durch das Kreuz hat Jesus schon diese Herrschaften, die Macht Satans, schon entwaffnet. Und jetzt in dieser Zeit hat Satan keine Macht, die größer als das Evangelium ist. Und wenn wir das Leben möchten, um Christus zu verherrlichen, wenn wir Jesus folgen müssen, dann müssen wir ihn richtig kennenlernen und ihn richtig einschätzen. Und wir können nicht sagen, und wir bei der Eckstein-Gemeinde würden nie sagen, Jesus, er ist von Satan. Aber was vielleicht passieren kann, ist, dass wir sagen hier bei der Eckstein-Gemeinde, oh, die Macht, die Jesus hat, die Satan hat, ist groß. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir Satan überwinden können. Ich bin mir nicht sicher. Ich fürchte mich. Ich habe Angst. Ich bin mir nicht sicher, dass wir gewinnen werden. Aber wenn wir zurück zu Jesus kommen, ihn kennenlernen, ihn richtig kennenlernen, dann werden wir verstehen, dass er der Maßstab der Macht ist. Und es gibt keine Macht, die größer als Jesus ist. Und durch Glauben können wir immer zurück zu Jesus kommen und wir werden in ihn gewinnen. Jesus ist der Maßstab der Vernunft. Jesus ist der Maßstab der Macht. Wir möchten Jesus richtig kennenlernen durch die Schrift, durch die Bibel. Und dann möchten wir auch unseren Gott sehen und ihn anbeten. Genau wie wir gerade gesungen haben. Sieht unseren Herrn, sieht unseren Gott. Lasset uns anbeten. Und ich möchte jetzt beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für die Wahrheit, die wir in der Schrift haben, Herr. Manchmal, wenn wir solche Bibelstellen lesen, dann denken wir sofort, dass es unmöglich ist, dass wir immer oder dass wir eines Tages solche Ideen haben, wo wir etwas Schlechtes über Jesus denken oder sagen. Herr, es ist einfach zu denken, dass wir viel höher sind als die Familienmitglieder von Jesus oder auch diese Schriftgelehrten. Aber Herr, wir verstehen auch, dass wir in einem Kampf sind, dass Satan kämpft gegen dich, nicht gegen uns. Wir sind klein, Herr. Er möchte, dass du nicht verherrlicht bist, Herr. Und deswegen kämpft er hier in dieser Welt, um Menschen weg von dir zu bringen oder weg von dir zu halten. Und Herr, wir möchten, dass du uns hilfst, unser Herz zu bewahren, Herr. Wir möchten, dass wir Jesus richtig kennenlernen, dass wir ihn auch gut einschätzen, dass wir verstehen, wer er tatsächlich ist. Und wenn wir verstehen, wer Jesus ist, Herr, dann können wir auch im Glauben wandeln. Dann können wir auch ihm folgen. Dann können wir auch Jesus ähnlich sein. Herr, hilf uns, dich zu verherrlichen mit dem Leben. Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen, um bei dir zu bleiben. Amen.